Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke, sitze hier wieder gegenüber von meiner Fellow-Westeros-Reisenden Esther Stroh. Hallo Esther.
Hallo, ich freue mich sehr, dass wir zu diesen Ufern aufbrechen. Noch einmal.
Genau, denn falls ihr gerade ein Déjà-vu habt, die Esther und ich, wir haben vor ein paar Wochen schon mal hier über die neue Game of Thrones-Serie A Night of the Seven Kingdoms gesprochen, hier in einem Wochenend-Check von Streamgestöber. Damals haben wir aber noch gar nicht gespoilert. Wir haben euch nur einen etwas überlangen
Ersteindruck gegeben,
wie dann die Serie so ist, weil wir damals schon die Folgen alle geschaut hatten. Jetzt ist die Serie aber bei HBO Max in Deutschland durchgelaufen, alle 6 Folgen. So lange hat es ja nicht gedauert, weder die Folgen noch die Staffel. Und wir haben immer noch Gesprächsbedarf. Wir sind ja beide große Game of Thrones Fans und mein Eindruck ist, dass es da draußen auch viele Fans von A Night of the Seven Kingdoms gibt, die vielleicht sich fragen, wie geht's denn in der zweiten Staffel weiter? Oder wurde Dank eigentlich zum Ritter geschlagen oder nicht am Ende der ersten Staffel in einem der Flashbacks? Und dazu habe ich die Esther hier nochmal in unser Streamgestöber-Studio in Berlin eingeladen. Das klingt immer so groß, Streamgestöber-Studio in Berlin.
So groß ist das Studio gar nicht.
Aber es ist größer als manch anderes Studio. Um hier mal über das Finale von A Night of the Seven Kingdoms und unsere Erwartungen an die zweite Staffel zu sprechen. Wie ihr vielleicht rausgehört habt, werden hier sehr, sehr viele Spoiler auf euch zukommen. Also, wenn ihr die 6 Folgen, die jeweils nur eine halbe Stunde lang sind, außer die erste, die ist ein bisschen länger, noch nicht geschaut habt. Wenn ihr einfach nur wissen wollt, ist die Serie gut oder ist die schlecht, dann hört den vorherigen Podcast zu A Night of the Seven Kingdoms und schaut euch das dann an. Und dann hört ihr diesen Podcast. Und wenn ihr spoilerresistent seid oder alles schon geschaut habt, was natürlich die Idealvoraussetzung wäre, dann viel Spaß jetzt beim Zuhören. Esther, hast du jetzt alle Folgen nochmal geschaut? Weil du hattest ja, ich glaube, schon bei unserem ersten Podcast die Staffel durchgesuchtet.
Ja, das war eigentlich eine Idealsituation für mich, weil wir haben ja Screener bekommen, alle hintereinander weggeschaut, erst die 6 Folgen. Und dann habe ich tatsächlich das gemacht, was die meisten Normalsterblichen da draußen mit normalem Streaming-Abo bei HBO Max machen, dann immer sie am Montagmorgen direkt nochmal geguckt, damit ich dann bestens gewappnet nochmal weiß, was ist nochmal in der Folge passiert. Ach, es ist so wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch viele Artikel dazu geschrieben, da musste meine Erinnerung wieder frisch sein.
Als wir das letzte Mal über die Serie gesprochen haben, da haben wir uns ja sehr, sehr zurückgehalten. Wir haben nicht mal verraten, dass der Egg ein Targaryen-Sohn ist, also der kleine Knappe von Dank.
Auch wenn du es massiv angedeutet hast.
Ich habe es massiv angedeutet, aber ich habe, glaube ich, auch eine Andeutung rausgeschnitten in der, weil ich dachte, ich will es ja jetzt auch niemanden ruinieren, ne? Diese Entdeckung, die wirklich niemand vorhersehen konnte. Das heißt, wir haben so irgendwie so Richtung dritte Folge geredet, aber nicht, was am Ende der dritten Folge passiert.
Genau.
Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, was in der zweiten Hälfte der Staffel passiert ist. Und ich sag gleich vorweg, ich habe es ja auch damals schon gesagt, ich mochte diese erste Staffel sehr. Ich hatte dann auch im Verlauf der Staffel das Gefühl, dass sie immer stärker wird. Aber ich bringe gleich mal meinen ersten Kritikpunkt und wahrscheinlich meinen einzigen richtigen Kritikpunkt an. Weil der wird in der zweiten Hälfte der Staffel ja dann immer präsenter. Und ich glaube dann insbesondere in der vierten Folge, wenn ich mich nicht komplett irre, weil die fünfte Folge ist ja die Battle-Folge.
Genau.
Und die vierte Folge ist, glaube ich, die, wo es diesen großen Flashback zu King's Landing.
Nein, passiert tatsächlich in der Schlachtenfolge.
In der Schlacht.
Das ist ja das Besondere.
Er wird ja K.O. geschlagen.
Genau. Tyrion-Style.
Gut, dass du da bist. Ich sag nicht, dass ich vor ungefähr 2 Stunden erst diese Folgen alle nochmal geschaut habe. Ich sag mal, wenn ich einen Kritikpunkt an der Serie habe, dann, dass es diesen großen Flashback zu King's Landing gibt, weil die Serie da ja schon so ein bisschen Trauma dumpt. Ne? Weil man hat Dank, nicht den Dump, der Dank ist im Dump, als Junge wächst unter sehr schlimmen Verhältnissen in Flea Bottom, in King's Landing oder Königsmund auf und hat da auch eine Freundin, mit der er irgendwie so durchkommt, indem er Leichen flattert, wie man das eben so macht und dann passieren aber ganz schlimme Dinge. Und ich verstehe irgendwie, dass das in dieser Serie ist, aber ich muss es ja auf den Tisch bringen, weil noch niemand irgendwie so richtig mit mir darüber reden konnte und du bist jetzt das Opfer. Esther, sag mir doch mal, warum ist das gut oder fandest du das auch übertrieben.
Ich fand es im ersten Moment auch irritierend, weil ich dachte, ich will jetzt in diese Schlacht rein und dann kriegen wir erstmal was, 10 Minuten oder so, eine Rückblende, die uns ganz woanders hinführt. Aber beim zweiten Mal sehen dachte ich, irgendwie ist es doch ganz clever, weil es uns noch mehr, viel mehr einbettet in das, was auf dem Spiel steht, weil wir halt diese Rückblende kriegen zur ersten Schwarzfeuer-Rebellion, also wo der Targaryen-Bürgerkrieg da schon so Narben in die Gesellschaft gerissen hat. Und weil das auch die Folge dann rahmt, die heißt ja Im Namen der Mutter, die 5. Folge. Und da kriegen wir auf einmal mit, okay, am Anfang wird Baelor Targaryen von Lyanna so nebenbei an den Kopf geworfen. Na, du kannst ja nur so gut kämpfen wahrscheinlich, weil deine Mutter dich vernachlässigt hat. Und dann sehen wir halt, okay, die Situation von Dank, wie die überhaupt war, als er groß geworden ist, als Junge ohne Mutter, der aber immer gehofft hat, seine Mutter kommt. Der Mann, der da unter diesem Pferd liegt, begraben und dann stirbt, schreit auch nach seiner Ma. So zieht sich dieses Mutterthema aber der abwesenden Mütter die ganze Zeit durch. Und man denkt, eigentlich wäre es doch cool, wenn Westeros endlich mal so eine warmherzige Mutter hätte, die einen in den Arm nimmt und sagt, es wird alles gut. Und diese Aussicht präsentiert ja Prinz Baelor als wirklich Thronerbe, wo man denkt, oh, das könnte was werden mit diesem Targaryen auf dem Thron. Umso schlimmer dann, was am Ende der 5. Folge passiert. Also ich finde, das ist schon ganz clever emotional gesetzt, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die Freundin gebraucht hätte, die er jetzt noch verloren hat und die dann da traumatisch ihm noch so eine Backstory gibt.
Ja, das hat mich, also ich finde diese Erklärung jetzt schon sehr interessant, auch nochmal die Erinnerungen an die Kriegsgroll und diese Gefahr, die ja auch beim Rittertum immer mit drin steckt, was ja auch später dann nochmal durch seinen Lehrmeister in einem der Flashbacks ja im Grunde nochmal betont wird, wenn er erzählt, so wenn dein Herr ruft, dann musst du halt mit in den Krieg ziehen und am Ende landest du halt unter so einem Pferd, ne, und wirst geflattert. Deine letzten Reichtümer, Goldzähne vielleicht auch, werden rausgeschlagen, um es mal ganz drastisch zu sagen. Das finde ich schon interessant, dass das Motiv da auch weitergetragen wird. Aber dass man dann eben nochmal so eine Figur, gerade eine Frauenfigur in einer Serie, die nicht unbedingt eine Vielzahl an ausgearbeiteten Frauenfiguren hat, die dann eingeführt wird, um ihr die Kehle durchzuschneiden oder so. Also das an sich ist für mich nicht so der Kritikpunkt, aber wirkt so, sie ist, als wäre sie auch nur da, um Dank halt zu charakterisieren.
Ja, ich glaube, er musste einfach sie verlieren, um erstmal zu zeigen, jetzt ist er wirklich ganz allein, damit er dann mit Sir Arlen einen neuen Mentor, eine neue Vaterfigur findet. Und der kommt ja auch rein, ruft dann im Namen der Mutter, also diese Westeros-Gottheit, an. Und ich finde, auch dadurch ist diese erstmals wirklich lange Rückblende wichtig, weil wir wirklich jetzt einen Blick auf Sir Arlen kriegen. Den hatten wir ja vorher immer nur so punktuell mit so ganz kurz, sekundenhaft eingeworfenen Flashbacks.
Also kurz war nicht alles an Sir Arlen.
Ja, danke Jenny. Aber dadurch haben wir jetzt wirklich diese Einordnung von, das ist dieser Mann, den Dank idealisiert hat. Und der ist vielleicht jetzt auch nicht wirklich der Ritter, den man sich erst vorwegnehmen könnte. Klar, er hat ganz viele tolle Eigenschaften und nimmt diesen Jungen unter die Fittiche und so. Aber vielleicht auch so ein Stück weit, wie zuverlässig ist so eine Erinnerung, wenn man jemanden idealisiert? Ist das, was ist ritterhaft? Wird da auch schon wieder weiter in die Säge getragen? Und darum geht es ja eigentlich in der ganzen ersten Staffel. Was bedeutet es eigentlich, ein Ritter zu sein? Was gehört da dazu und was nicht?
Einfach random Leute zu retten. Und ihr die Bösewichte zu killen und dann abzuhauen.
Die Armen und Schwachen zu beschützen oder eine goldene Rüstung zu tragen, Jenny.
Ja, oder Kupferfarben. Oder was trägt dieser eine, der ihn dann einfach hängen lässt? Der
Stephen Fossaway.
Ja, die Hassfigur. Den hasse ich noch mehr als die Targaryens. Aber im positiven Sinne so. Der ist wirklich sehr schön geschrieben.
Der hat sehr schöne Äpfel auf seiner Rüstung. Ja.
Apfel-Content überhaupt in den letzten Folgen sehr präsent.
Ja.
Bisschen zur Pferdefütterung nochmal in der letzten Folge. Wir sind ja jetzt schon in die vorletzte Folge gesprungen, einen Schritt zurück, diese Entscheidung. Dank hat ja die Puppenspielerin quasi aus den Fängen des sadistischen Targaryen-Prinzen gerettet, auch ein bisschen zu spät, weil ihr Finger
schon gebrochen war.
Wird gebrochen, genau. Aber begeht dann natürlich einen großen Fauxpas und ihm wird gedroht, dass er seine, ich glaube, die Hand und der Fuß verliert als Strafe dafür, dass er so mit einem Targaryen umgeht.
Weil er getreten und geschlagen hat. Diese zwei Körperteile sind sozusagen die Schuldigen und die müssen ab.
Ja, ein Auge für ein Auge, kennt man ja auch aus unserer Welt. Anstatt sich quasi einem deutlich größeren Ritter oder vielleicht auch Nicht-Ritter zu stellen, entscheidet sich der Targaryen-Prinz und große Bösewicht eigentlich dieser Staffel dafür, dass ein uralter Brauch, an den sich niemand im Raum mehr so richtig erinnern kann, zurückgeholt wird, nämlich kein Trial by Combat, den wir so kennen. Mann gegen Mann haben wir auch in der vierten Staffel von Game of Thrones zum Beispiel gesehen. Auf sehr blutige Augäpfel zerdrückender Art und Weise.
Oder auch schon vorher in The Eyrie, also wo er Tyrion um sein Leben kämpft, genau, damit er nicht durchs Loch fällt.
Sondern das Urteil der Sieben, das heißt im Grunde wird ein Fußballspiel daraus mit sieben Spielern. Und wer am Ende noch steht, hat Recht gehabt und die Wahrheit gesagt. Und das bereitet dann diese große Folge vor, die so wirklich so die klassischen Game of Thrones Erinnerungen, nehme ich mal an, auch in dir zurückgebracht hat, die vorletzte Folge dieser Staffel.
Auf jeden Fall. Also von der Rückblende jetzt mal abgesehen, war das dann einfach ein Highlight. Wir wissen, okay, wir sind wieder in der vorletzten Folge einer Game of Thrones Serie angekommen. Da muss jetzt was Großes passieren, was es dann ja auch tat. Und spätestens, aber eigentlich am Ende der vorigen Folge schon, da gab es ja diese große Untermalung von, okay, wir brauchen noch einen siebten Mitstreiter und haben niemanden und dann reitet Prinz Baelor aufs Feld und es erklingen die wunderbaren Klänge, diesmal auch passend nicht zum sich erleichtern, sondern zur heldenhaften Präsentation des Retters. Ja, da hatte ich schon.
Auch wenn es vorher einen Furzwitz gibt.
Das stimmt, immerhin, Jenny. Auch von irgendeinem Hünenhaften, der sich dann doch nicht meldet. Insofern, ja, fand ich schön, dass wir dann auch trotzdem, obwohl die Serie sich ja vorher im Abgrenzen und eher im Kleinen bleibt, auch nochmal dieses Game of Thrones Gefühl haben von, da passiert jetzt gerade was Richtiges, wo jemand sich wirklich für die kleinen Menschen einsetzt und ach, das wollen wir sehen und da wollen wir mitfiebern.
Ich würde mal sagen, das größte Setpiece der Staffel ist aber jetzt auch nicht, sage ich mal, Battle of the Bastards Level, einfach weil es sind dann eben 14 Leute, die sich die Schädel einschlagen. Leider ein Schädel sehr eingeschlagen in der Folge. Es tut mir, ich weiß, ich streue Salz in deine Wunden, auch meine Wunden, weil ich die Figur von Baelor sehr, sehr mochte. Darüber haben wir ja schon im ersten Podcast gesprochen. Aber was sagst du denn so zu dieser Action-Inszenierung? Weil ich hätte kein Problem gehabt, wenn die ganze Folge so ausgesehen hätte. Ne? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mir die Actionfolgen von Game of Thrones jetzt nicht die liebsten waren, aber ich mochte einfach wie, erstens, dass man oft einfach an die Perspektive von Dank gefesselt ist, also man schaut quasi durch seinen Helm durch. Man hat diese harte Arbeit des Rittertums sozusagen, die hat man ja früher schon gesehen, wenn die Leute mit Lanzen aufeinander zugeritten sind, aber hier auch speziell so der Matsch, die schwere Rüstung, die sehr begrenzte Perspektive, also einfach, man sieht gar nicht so viel, man kann auch den Kopf gar nicht so richtig nach links und rechts bewegen und ständig wird man irgendwo niedergestochen. Irgendwo rein. Ich habe am Ende dann aufgehört zu zählen, wie oft er angepiekst wird, der arme Dank. Und das hat mir schon sehr gefallen. Es wirkt nicht so, als denkt man danach, ja, jetzt werde ich auch Ritter, das sieht geil aus oder heroisch oder was weiß ich. Weil ich glaube, selbst der ein oder andere Game of Thrones Battle-Moment wirkte irgendwie auch heroisch. So, und hier, da war nichts dran heroisch. Es war immer nur Schlammcatchen. Wie hast du das gesehen?
Auf jeden Fall, ich fand es großartig und ich fand es auch gut, dass wir halt diese Bodenperspektive haben, die ja auch zu Dank gehört. Und ich verstehe, dass du natürlich gern mehr davon gesehen hättest, aber ich glaube, weil wir halt mit Dank in Staffel 1 noch ganz am Anfang stehen und ihn ja da auch zum ersten Mal kämpfen sehen, er hat davor nie gekämpft. Wir wissen immer nur, er will Ritter werden, aber kann er überhaupt was? How good of a knight are you? Wie Prinz Baelor fragen würde. Deshalb finde ich es spannend, ihn erstmal so viel einstecken zu sehen und eigentlich nur nach diesem Lanzenstechen sieht ja immer noch sehr edel aus. Ne? Laufen zwei aufeinander zu und dann fällt einer vielleicht vom Pferd und jetzt sieht man immer, okay, das ist so dreckig, blutig, dieses Handwerk. Fast stirbt Dank, haben wir ja auch diesen Moment, wo ich auch immer so ein bisschen Pipi in den Augen habe, wenn dann der Eck ganz laut ruft, get up, steh auf. Und dann ist es am Ende doch jemand anderes, der nicht mehr aufsteht.
Oder er steht auf und fällt dann um.
Ja.
Sehr, sehr traurig. Reden wir doch mal kurz darüber, über Baelor, der Thronfolger, der Fanliebling hier im Raum, nehme ich mal an.
Ich glaube ja, also mit Lionel hat er natürlich einen guten Konkurrenten, aber der ist noch ein ganz anderer Ritterschlag.
Sozusagen der gute Targaryen, wenn man so will. Die Targaryens haben ja jetzt gerade auch bei House of the Dragon auch nicht so viel positive Propaganda bekommen. Und hier auch lernt man ja wieder so ein paar typische Targaryens kennen, wobei ich sagen würde zum Beispiel, dass der Maker, der wirkt am Anfang wie so ein typischer Targaryen, hat dann aber wesentlich mehr Komplexität zu bieten, während sein Sohn Arion,
ja, der zweite,
da wird ja angedeutet, dass er auch als Kind mal gut war, aber
kann man sich nicht mehr vorstellen.
Nee, heute. Das ist schon weit weg, dass er da angeln war. Aber der Baelor ist so der, wo man denkt, ja, wenn der auf dem Thron sitzen würde, dann würde es vielleicht doch gut ausgehen mit Westeros und vielleicht kommt niemals Aerys der Zweite auf den Thron und ruiniert alles und dann kommt seine Tochter und ruiniert noch mehr sozusagen, die Daenerys. Und der hat aber natürlich ein sehr tragisches Ende mit eingeschlagenen Schädel. Sind bei dir da denn die Tränen geflossen?
Auf jeden Fall, obwohl ich es erwartet habe. Ich habe ja ein Buch gelesen, wie du auch, und wusste, was kommt. Aber es ist dann immer noch was anderes zu sehen. Was passiert jetzt? Was hat uns diese ganze Staffel so mit so ganz Kleinigkeiten darauf hingearbeitet von, ach, das ist irgendwie ein toller Typ, der ist der Erste, der für ihn bürgt und sagt, ja, ich kannte Sir Arlen, so einen kleinen, und sein Bruder fragt, hä, wie kannst du dich an so einen Heckenritter erinnern? Und dann, weiß ich nicht, dann ist er eher auch derjenige, der dann sagt, okay, pass auf, du kannst dich irgendwie noch retten, wenn du halt ein Duell forderst. Kann er nicht wissen, dass jetzt sein Neffe da so ein uraltes Ritual noch im Ärmel hat. Und bis halt hin zu dem Moment, wo er selber dann dem Team beitritt und noch sagt, ja, ich übernehme meine Brüder, weil die dürfen mich ja nicht schlagen, ich bin ja königlich so. Nee, nicht meine Brüder, meine die Königsgarde, wird er, glaube ich, genau. Also er ist wirklich, er zeigt Intelligenz, er zeigt Einfühlsamkeit und dann sieht man dieses alles in einem Moment zusammenbrechen, was einfach schön und traurig zugleich ist. Also ich bin da schon in so einem Momentum gefangen, wo ich sage, was da am Ende von Folge 5 passiert, das ist so das Dramatischste in der ganzen Staffel. Aber gleichzeitig feiere ich es auch einfach, weil es so gut hingeleitet wurde und so gut inszeniert ist, dass ich denke, ja, das ist so, das hat mir Game of Thrones auch gegeben, dieses Gefühl.
Ja, und es ist ja auch irgendwie, das lernt man dann aber, glaube ich, auch erst so richtig in der letzten Folge, wenn man den Maker ein bisschen mehr kennenlernt, einfach sehr tragisch und traurig und irgendwie poetisch, weil die Targaryens, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass die sich gegenseitig umbringen. Wir haben eine ganze Serie, die nur davon handelt, dass sich Targaryens gegenseitig umbringen mit House of the Dragon. Aber hier ist das ja schon eher wie so ein Unfall. Ne? Es gibt ja in den letzten zwei Folgen so mehrere Momente, wo die Targaryens irgendwie so kurz davor stehen, sich auch selbst zu zerstören. Und Maker tötet seinen Bruder letztendlich. Und der andere große Moment ist, wenn Egg am Krankenbett von Arryn steht mit seinem Dolch. Und ich würde sagen, in Game of Thrones hätte er zugestochen. Und A Knight of the Seven Kingdoms präsentiert aber eigentlich eine andere Vision, nicht nur von den Targaryens, sondern vielleicht auch der Menschheit an sich. So, und da statt eben zuzustechen, schaut er so eher auf seine Spiegelung und was er über sich gelernt hat und seinen Umgang mit seinem eigenen Bruder, der ihn ja selber immer gepiesackt hat.
Deutet aber gleichzeitig auch an, dass natürlich diesen Weg Egg auch einschlagen könnte, wenn ihn jetzt niemand an die Hand nimmt und sagt, ich zeig dir mal, was richtig moral ist, wie zum Beispiel Dank. Also genau, das wird uns ja immer wieder dann verkauft, dass Egg auch den Weg seines trunkenhaften Bruders Darren oder seines grausamen Bruders Arryn gehen konnte oder seines dritten angedeuteten Bruders, der nicht benannt wird in der Serie, aber wo wir genau wissen, dass das Master Aemon sein muss in Game of Thrones, der nur so erwähnt wird, weil es der taugt nur zum Maester, den müssen wir in die Zitadelle schicken. Insofern ist es ja auch wichtig für uns zu sehen, okay, hier ist noch Hoffnung, hier wohnt noch Hoffnung in der Welt von Game of Thrones, dass und deshalb gehen wir halt trotzdem mit einem guten Gefühl daraus, selbst wenn da gerade diese Tragödie passiert ist.
Ja, also theoretisch gibt es da vielleicht noch einen Erben irgendwann. Wenn noch mehr schief geht in der Targaryen-Linie, könnte da noch ein guter Mensch auf den Thron kommen. Nun haben wir quasi diese vorletzte Folge, die so die klassischen Game of Thrones Spektakel-Vibes, sage ich mal, im Format von A Knight of the Seven Kingdoms präsentiert. Also eben nicht die Riesenschlacht, aber eben 14 Leute im Schlamm, immerhin. Und dann kommt die letzte Folge, die sechste Episode, die ja auch wieder so ein bisschen über 30 Minuten zählt. Das heißt, auch jetzt nicht im Maxi-Vibe daherkommt, sondern eben so schmal und, sage ich mal, zurückhaltend wie auch der Rest der ersten Staffel. Und das ist ja schon so ein klassischer Epilog. Ein Kritikpunkt, den ich häufig gesehen habe, ist gerade auch wegen der Folge, aber insgesamt, dass die Serie irgendwie zu wenig Plot hat. Zu wenig passiert, wo ich sofort sagen würde, sie hat wenig Plot. Mit dieser Feststellung stimme ich überein, weil letztendlich kommt da einfach jemand zum Turnier, kommt in die Bredouille durch eine Tat und dann gibt es ein Duell mit sieben Leuten allerdings und dann fährt er wieder weg sozusagen oder reitet weg. Also das ist nicht so ein Zickzack an Intrigen oder was weiß ich, den man vielleicht erwarten könnte in einer Game of Thrones Serie. und der Handlungsraum ist sehr begrenzt und es sind viele Gespräche und wenige, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Momente, die man halt gelernt hat aus der Serie oder dem Serienuniversum an sich, dass das dazugehört, so zu Game of Thrones. Ich muss sagen, die letzte Folge ist wahrscheinlich so meine liebste Folge nach der ersten oder zweiten.
Ach, spannend.
So, weil ich mag natürlich, dass sich die Leute die Schädel einschlagen. Bitte nicht außer Kontext zitieren. Aber was ich halt richtig mag, ist einfach so dieses, man vibet in Westeros. Also das ist das Schöne an der Serie, was wir auch noch nie in dieser Form hatten in Game of Thrones. Und da haben wir ja nun 8 Staffeln und 2 Staffeln schon gehabt. So, also es ist nicht so, dass wir wenig Zeit bisher da verbracht haben. Und das ist einfach eine, ich weiß nicht, eine Serie oder eine Staffelfinale irgendwie, was für mich so schon irgendwie ikonisch Game of Thrones ist, weil es endet mit diesem Aufbruchsgedanken, der mich vor allem erinnert an mein liebstes Game of Thrones Staffelende, und zwar von der 6. Staffel, wo man ja erst die vorletzte Folge hat, wo Cersei die Septe in die Luft jagt, einen Moment, den ich einfach liebe.
Übrigens die Septe von Baelor.
Oh mein Gott! Und dann hat man ja die letzte Folge, die darauf endet, dass Daenerys mit ihren Schiffen endlich Essos verlässt. So, und das hat so riesige, oh mein Gott, jetzt ändert sich alles. Endlich nach 6 Staffeln verlässt Daenerys diesen Ort, der nie interessant war, der ganze Serie. Und hier hat man eben die Mini-Version davon. So vieles ändert sich. Egg wird endlich, naja, nicht ganz offiziell, weil er sich einfach davon stiehlt, wird endlich zum offiziellen Knappen von Dank. Und dann machen sich die beiden los im großen Fast and Furious 7 Finale von The Night of the Seven Kingdoms.
Was wir beide nicht gesehen haben und dann ganz erstaunt waren, dass Leute da dachten, fährt da gerade Paul Walker nach links von der Straße ab?
Ja, also im Nachhinein fand ich es irgendwie logisch, auch vorhin, als ich es nochmal geschaut habe, ja, es fehlt noch das COL Game. Das muss man dann drüberlegen, aber die Musik ist eigentlich schön genug. So, aber also es passiert durchaus was, aber das, was die Folge ja dominiert, ist eher so, was ist hier eigentlich gerade passiert und wie gehen wir damit um? Hier ist übrigens mein Apfellogo, hier ist ein Apfel. Ach übrigens, ich habe geheiratet. So viele Abschiede so, aber auch nicht dramatisch, sondern einfach so ist das Leben. So, und diese so ist das Leben Momente gibt es für mich zu wenig in Game of Thrones, weil alles irgendwie immer zeigen muss, wie schlimm die Menschheit ist, um mal übertrieben gesprochen, oder was passiert als nächstes, muss vorbereitet werden. Und hier ist einfach so, bye, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, vielleicht auch nicht, aber es war einfach, und das ist das Schöne, schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Genau, und dieses Kennenlernen ist das, was Night of the Kingdom so wunderbar macht. Also von der ersten Folge an, wo Dank mit Lionel auf einmal in seinem Zelt tanzt und man denkt, was passiert gerade, ich liebe es. So zwischendurch zu so einer Szene, wo Dank mit Egg irgendwie sich nachahmen gegenseitig und Dank so schlecht diesen kleinen Jungen imitiert, dass man auch denkt, ihr seid so toll zusammen, ihr zwei. Und dann halt wirklich bis hin zur letzten Folge, wo man irgendwie nochmal diese ganzen Figurenbeziehungen, die sich auf 6 Folgen verteilt haben, jetzt nochmal definiert bekommt. Irgendwie ist Raymond Fossoway so ein bisschen der Samwise Gamgee an der Seite von Dank, der irgendwie so ein liebevoller ist. Komm, ich gebe dir noch eine Umarmung, alles wird gut. Ich nehme dein Pferd auch, wie nett. Und so können wir halt dann doch damit abschließen, dass wir jetzt so ein Zwischenende haben, auch wenn es dann hoffentlich, wissen wir ja, dass es weitergeht.
Eine große Frage, die aber das Finale offen lässt oder vielleicht auch nicht, ist, ist der Dank denn jetzt ein Ritter oder nicht? Da gab es ja mehrere Theses. Unter anderem, als er den Raymond selber zum Ritter schlagen sollte.
Und zögert.
Und dann gibt es im Finale diesen Flashback, wo man kurz denkt, ist der Meister jetzt schon tot? Und dann kommt wieder so ein Gag. Die Gags, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, sind nicht meine liebsten Elemente der Serie, aber ich lebe damit. Und sie machen sie jetzt nicht schlecht, signifikant schlechter. Was ist denn deine Haltung dazu? Wo ist Dank ein Ritter, ein zum Ritter geschlagener, echter, offizieller Trademark-Copyright-Ritter? Oder wurde er nie zum Ritter geschlagen, weil es einfach die Gelegenheit nicht gab, weil der Arlen zu versoffen war oder vorher gestorben ist? Was denkst du?
Also die Serie lässt es ja bewusst offen, das sollten wir an der Stelle vielleicht nochmal betonen. Wir wissen nicht, ob Duncan ein Ritter ist oder nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, er ist keiner. Das Einzige, was für mich dagegen spricht, ist halt, dass er eigentlich so ein loyaler, ehrenhafter Typ ist, dass es schon ein bisschen gegen seinen Charakter ging, in der ersten Folge zu sagen, als er gefragt wird, bist du ein Ritter, sagt er ja, oder gibt dann also ein klares, was eine Lüge wäre. Im Buch ist es ein bisschen verwaschener, dass er irgendwie gefragt wird und hat Sir Alan dich zum Ritter geschlagen, wo er dann zurückfragt, ja, wer soll es denn sonst getan haben? Und da lässt sich halt auch wieder viel reininterpretieren. Aber eben wegen diesem Ritterschlag, wo man merkt, okay, er kann als Nicht-Ritter ja nicht einen anderen Ritter küren und deshalb überlässt das Lionel, finde ich es naheliegend, weil er vielleicht auch einfach die Worte nicht kennt, die man sprechen muss, um einen Knappen zum Ritter zu machen, weil er sie nie gehört hat, wer weiß. Und selbst dieser Moment, wo wir sehen, dass er Sir Alan so ein bisschen vorwirft in dem Rückblick, warum hast du mich nicht zum Ritter geschlagen, und dann stirbt er, hat er noch diesen Aufwach-Nachklapp von, er wacht wieder auf, wo wir nicht sehen, ob danach der Ritterschlag wirklich passiert und wo ich sogar anzweifeln würde, dass dieses Aufwachen überhaupt passiert. Denn dieser drübergelegte Text von ein Ritter bringt seine Geschichte immer zu Ende oder so.
Ein sagt guter er. Ein Ritter beendet immer seine
wahre
Geschichte.
Wahre Ritter beendet stets seine Geschichte.
Sagt
genau.
Nichts über George R. Martin aus.
Das haben auch viele gesagt, genau. So ein Diss gegen George Martin, hat er den selbst abgesegnet, hat den selbst reingeschrieben, wer weiß. Ist halt so ein bisschen diese Frage von, wollen wir das nur, dass es so ist, oder ist es wirklich passiert? Und dann ist halt für mich einfach auch die Antwort auf diese Frage, es ist eigentlich egal, ob er einer ist, weil er halt derjenige ist, der sich am ritterhaftesten von allen in dieser ersten Staffel, die wir gerade bezeugt haben, verhalten hat. Insofern ist es eigentlich für mich noch eine schönere Aussage zu sagen, er muss kein gekürter, geschlagener Ritter mit Führerschein sein, der es schafft, hier Westeros mal die Warmherzigkeit beizubringen. Insofern, ja.
Ja, also prinzipiell stimme ich deinen ganzen letzten Part zu. Und das macht die Serie auch aus. So die Frage, ob Titel allein einen besser machen als andere Menschen. Und das war schon immer die Haltung von George R. Martin mit einem klaren Nein. So Titel und Geburt erheben einem nicht über andere Menschen, auch wenn vielleicht die Machtstrukturen es tun, die es in der Gesellschaft gibt. Aber ich finde schon, und das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass die Serie zu viele Andeutungen Richtung er ist kein Ritter macht. Sie spielt halt so sehr damit, dass ich ständig darüber nachdenken musste, während ich so diese beim Lesen der Vorlage schon eher das Gefühl hatte, ich könnte jetzt darüber nachdenken, aber ich muss es nicht.
Ja.
So. Deswegen habe ich jetzt auch die Haltung, im Serienuniversum ist er kein Ritter. Weil einfach die Serie das so oft thematisiert.
Ja, und ich würde noch hinzufügen, also in Interviews haben Ira Parker und Peter Claffey, also der Serienschöpfer und der Hauptdarsteller, gesagt, dass George R. R. Martin ihnen verraten hat, ob Dank ein Ritter ist oder nicht. Und sie haben es natürlich nicht weitergesagt, aber warum sollte man jetzt ein Geheimnis so draus machen, wenn am Ende rauskommt, oh, er ist doch ein Ritter. Also das, die Logik diktiert mir dann sofort zu hinterfragen, dass da offenbar was verborgen wird.
Dann ist die Serie in der, zumindest die erste Staffel ist dann erstmal zu Ende. Wir wissen natürlich, dass die zweite Staffel kommt. Die Vorlage heißt im Original The Thorn's Sword. Schlimm für alle Menschen, die SW im Englischen nicht aussprechen können, so wie ich. Sie wird bereits gedreht, soll 2027 kommen. Hast du Hoffnungen, Wünsche dafür? Soll die Serie eigentlich irgendwas anders machen? Deiner Meinung nach in der zweiten Staffel?
Also ich glaube, sie sollte ihren Charakterfokus und ihre Reduziertheit auf eine bestimmte Thematik oder einen Ort ruhig beibehalten. Das hat mir super gefallen. Ich will natürlich jetzt, dass es woanders hingeht, logischerweise. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt Dorn sein muss, wie es ja Egg am Ende andeutet. Das ist, glaube ich, eher so ein noch ein bisschen falscher Hering von falsche Fährte von wir gehen da irgendwann mal hin nach Dorn, aber das zweite Buch spielt eigentlich nicht in Dorn. Insofern haben sie auch schon gesagt, sie verfilmen das zweite Buch und das spielt in einem anderen Ecke von der Weite, The Reach, wo auch schon jetzt diese erste Staffel angesiedelt war. Insofern, ja, ich wünsche mir nur, mein einziger Wunsch für Staffel 2 ist, dass sie die Serie nicht in A Night of the Nine Kingdoms umbenennen.
Das ist aber auch ein Fehler.
Was ist ein Fehler?
Also, da habe ich mich eingelesen und ich vertrete die Haltung, dass das mit A Night of the Nine Kingdoms kompletter Schwachsinn ist, weil es gibt zwar 9 Regionen und die zählt Egg auch alle auf, so, aber es gibt ja keine Könige mehr. Es gab, als die Targaryens nach Westeros gekommen sind, dank Aegon, gab es 7 Königreiche, die er erobert hat. Ich glaube, nur Dorn hat ihm Probleme gemacht, wenn ich mich nicht...
Genau, die haben sich deutlich später angeschlossen.
Genau, das heißt 7 Königreiche. Wird das noch was wert?
Ja, also erstmal heißt es ja Königslande.
Aber es heißt Kingdoms.
Ja, aber... ja.
Und da gibt es einen King. Auch bei Königslande muss es einen König geben.
Auf jeden Fall, Aegon der Eroberer, der mit seinen Drachen und seinen Schwestern ankam, hat auf jeden Fall Westeros erobert, als es 7 Königreiche, Königslande gab. Stimmt auf jeden Fall, aber die Region hat sich auch einfach verändert. Es gibt jetzt unterschiedliche neue Verwaltungseinheiten.
Regionen, kann man sagen. Es gibt Regionen.
Verwaltungseinheiten unter den Targaryens. Insofern,
die würde man aber nie Kingdoms nennen. Und Englisch ist die Sprache von The Night of the Seven Kingdoms. Alles andere ist nur Adaption,
aber,
auch auf Deutsch.
Ja, dann ist aber eigentlich Westeros selbst auch nur noch ein Kingdom, weil ja nur noch die Targaryens herrschen.
Genau. Ja, alles andere. Also, dass der Targaryen-Herrscher über die sieben Königreiche herrscht, ist, glaube ich, auch eher so eine Worthülse, die eigentlich ihre echte Bedeutung in der Welt verloren hat. Die wird halt verwendet,
Klar. Weil
es cooler klingt als neun Regionen.
Ja, und da verschiebt sich ja immer wieder was. Jetzt kam dann mal Dorne dazu. Dann manchmal sind die Eiseninseln und die Flusslande eine Einheit, manchmal zusammen. Deswegen ist es eigentlich egal. Ich fand es nur halt witzig, dass dieser Witz auch noch in dieses letzte, ist dir aufgefallen, die letzte Titlecard eingebunden wurde?
Ja, das war auch so ein Witz, den ich nicht lustig fand.
Ich mag die Witze in Night of the
Seven. Es war noch für mich unter den Furzwitzen dieser Serie. Und die Furzwitze waren noch die besseren.
Aber zurück zur eigentlichen Frage. Wir wollen ja über Staffel 2 reden, was uns da noch erwarten könnte. Da freue ich mich tatsächlich sehr, wenn sie das verschworene Schwert oder The Thorn Sword, wie es im Englischen heißt, verfilmen, weil das für mich auch so eine schöne abgeschlossene Geschichte ist. Wir haben wieder die zwei Hauptfiguren, die zusammenbleiben. Ansonsten, zumindest wenn es sich nach dem Buch richtet, da erstmal keine großen Rückkehrer, was irgendwie spannend ist, weil wir haben jetzt viele kennengelernt, wo ich sage, die würde ich schon ganz gerne mal wieder treffen. Aber gleichzeitig halt einen neuen Konflikt, dem wir uns stellen müssen, weil jetzt zum ersten Mal Dank in den Dienst eines anderen Herren tritt. Jetzt kein super großes Haus in Westeros wie die Baratheons oder so, aber halt so einen, den er sich unterstellt, mal als jetzt nicht mehr Heckenritter, sondern Ritter im Dienst. Und wo er dann auf einmal jetzt neu hinterfragen muss, was Loyalität bedeutet, ob Gehorsam immer das A und O ist für einen Ritter oder ob man auch selber einen Kopf haben kann, ist ja vielleicht auch nicht die Stärke von Dank, sich so viele eigene Gedanken zu machen.
Du machst immer Dankschlender. Im ersten Podcast hast du gesagt, dass er nicht helle ist. Und jetzt hat er auch keinen Kopf mehr.
Das nehme ich, also so meine ich das gar nicht. Ich meine es eher so, ich finde es so entwaffnend, wie schön er in einfachen Bahnen denkt.
Und, das muss ich mir fürs nächste Feedback-Gespräch in Erinnerung behalten.
Und jetzt tritt er halt in den Dienst dieses Ritters zusammen mit Egg und da wird jetzt eine Wasserzufuhr mittels eines Damms zu diesem Hoheitsgebiet, zu diesem der Immobilie dieses Ritters abgeschnitten. Und da kommt dann halt so ein Konflikt mit dem benachbarten Haus.
Also ein Maschendrahtzaunstreit.
Na, ich schon eher ein Damm, weil durch Maschendrahtzaun könnte das Wasser ja durchfließen.
Also Infrastrukturprojekt genau. Führt zu großen Twist.
Genau. Und die Nachbarin ist eine Dame namens Rote Witwe, wird die genannt, weil die schon sehr viele Ehemänner hatten, die mysteriös ums Leben gekommen sind. Und deshalb finde ich, es ist wieder so ein überschaubarer Konflikt und den kann man trotzdem in eine spannende Erzählung mit einem Höhepunkt am Ende gießen, wo vielleicht auch wieder Schwerter gekreuzt werden und trotzdem viel Charakterbildung stattfindet zwischendurch.
Gut, das klingt auf jeden Fall spannend. Hast du noch einen letzten Gedanken zu A Night of the Seven Kingdoms, den du loswerden möchtest?
Ich frage mich tatsächlich, weil im Buch ist es nicht so, dass Maker überrascht ist, dass Egg wegläuft. Da gibt ja sein Einverständnis und in der Serie haben sie es anders gemacht, dass jetzt sein Sohn verschwunden ist und dann diktiert ja doch so ein bisschen der Gedanke, die Logik, wir müssen da jetzt eigentlich hinterher, wir können den Prinz nicht abhauen lassen. Deshalb frage ich mich halt, ob Staffel 2 am Anfang das nochmal aufgreift und entkräftet, dass er doch seinen Segen gibt, weil er war ja schon an so einem Punkt, wo man dachte, okay, er will ja schon das Beste für seinen Sohn, vielleicht lässt er sich doch noch breitschlagen, dass Maker vielleicht doch nochmal zurückkommt. Da bin ich gespannt, wie sie es lösen, kann ich dir als Leserin halt dann auch noch nicht sagen, das macht es für mich auch spannend.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, oder es ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass das eher so ein, wir stellen den Maker jetzt vor veränderte Tatsachen und dann akzeptiert er, weil es innerlich sowieso, dass er weiß ja, dass es das Richtige ist so. Also, dass da nicht tiefer drauf eingegangen wird. Andererseits würde ich den Schauspieler halt gerne wiedersehen.
Das stimmt, ja.
So, aber er würde wahrscheinlich auch nicht persönlich nach seinem Sohn suchen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie noch den einen oder anderen Gastauftritt irgendwie reinzwängen in die Staffel, einfach um so ein bisschen Wiedererkennungswert mit der ersten Staffel zu schaffen. Ob sie Lionel reinbringen, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, schwieriger zu gestalten.
Der hat aber auch einfach einen interessanten Abgang jetzt, weil er ja quasi nochmal so ein bisschen Foreshadowing betreibt, wenn er am Anfang der sechsten Episode seine Genervtheit loslässt von wegen, jetzt trauen alle um Baelor, aber wir sind dir doch auf zur Seite gesprungen, wo man schon merkt, okay, er mag die Herrschende nicht so, sein ganzes Geschlecht könnte vielleicht aufbegehren gegen die Targaryen-Herrschaft.
In 30 Jahren.
Zwinker, Zwinker, Roberts Rebellion.
Ja, er rebelliert, also das ist kein echter Buchspoiler, weil das auch in 30 Jahren irgendwie passiert, aber es gibt ja eine Rebellion von ihm, eine Mini-Rebellion, weil wegen einer Hochzeitsgeschichte, die schief läuft, gegen den König, der dann auf dem Thron sitzen wird. Also, das glaube ich nicht, dass wir das in der Serie sehen werden.
Wer weiß.
Sehr weit in der Zukunft.
Das finde ich übrigens auch spannend. Wir haben ja Staffel 2 bestellt und es wurde aber trotzdem logischerweise gesprochen, es gibt ja noch ein drittes Buch, das muss eigentlich auch verfilmt werden, da gehe ich irgendwie von aus. Aber es gibt auch Pläne darüber hinaus. Also, Ira Parker, der Showrunner, hat ja gesagt, ja, George Martin hat mir so 10 bis 12 Ideen erzählt, was es noch alles geben könnte in Zukunft. Und dann, wenn er die Wahl hätte, würde er am liebsten sagen, ja, ich mache so 4 bis 5 Staffeln zu Ex-Kindheit, 4 bis 5 Staffeln zu seiner Jugend und dann 4 bis 5 Staffeln zu seinem Erwachsenen-Dasein, wo auch noch Dinge passieren. Und dann erklärt das auch, warum der junge Darsteller Dexter Saul Ansel von Egg auch einfach mal irgendwelche Serien-Spoiler raushauen kann, weil er nicht weiß, was ein Spoiler ist.
Ja, ich hoffe, das passiert nicht, weil ja. Night of the Seven Kingdoms ist für mich schon so die Coming-of-Age-Geschichte von Egg. So als Serie, so verstehe ich das aus, das Buddy-Movie sozusagen. Und sobald da eine der beiden Figuren in höhere Verantwortung kommt, sage ich mal, wäre es eine andere Serie für mich. Da ist dann vielleicht eher House of the Dragon Staffel 5, wir erzählen jetzt das weiter. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man House of the Dragon zu einer Anthologieserie weiterentwickelt.
Die haben ja schon große Zeitsprünge gemacht in
genau,
Staffel
1. Genau, und der unterschiedliche Targaryen-Herrscher behandelt werden. Aber jetzt gehen wir komplett in ganz andere Spekulationsrichtung. Ja, also damit habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar erklärende Worte zu Night of the Seven Kingdoms Staffel 1 bekommen. Falls ihr noch mehr braucht, empfehle ich euch insbesondere natürlich die Artikel von Esther hier bei Moviepilot, weil ich glaube, du hast doch einen zum Ende geschrieben. Du hast das Ende erklärt.
Ich habe alles erklärt.
Du hast alles erklärt. Ich habe ein paar Prophezeiungen erklärt. Ihr könnt da bei Moviepilot noch viele Artikel finden. Ein paar habe ich euch auch hier in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Vielen Dank, Esther, dass du deine Expertise hier zu A Night of the Seven Kingdoms und insbesondere der Vorlage mitgebracht hast in dem Podcast. Wenn ihr dir diesen Podcast in den letzten zusammenschneidet, habt ihr eine große Streamgestöber-Folge, würde ich sagen, zu der Serie. Also gibt es nichts hier, worüber man sich beschweren kann bei Streamgestöber. Wir decken alles ab, solange es in Westeros spielt. Und liebe Hörer da draußen, ich bedanke mich fürs Zuhören und streamt was Schönes.